Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ihr Lieben, eine neue Woche hat angefangen und gestern haben Andreas und ich wie immer sonntags in den drei grünen Büchern ein Kapitel gelesen. Wir lesen das immer in der Reihenfolge, sodass wir sozusagen immer wieder neue Erkenntnisse erhalten dürfen, neu und weiter aufbauen dürfen, denn ihr wisst, die grünen Bücher im Lichte der Wahrheit, die Gralsbotschaft von Abdroschin, ist ein Wissen, das man sich tatsächlich mit der Zeit aneignen kann. Auch wenn man vielleicht am Anfang über das eine oder andere stolpert, weil man es noch nicht versteht, weil der Geist noch nicht in der Lage ist, es zu erfassen und aufzunehmen, meint man. Das meint der Verstand. In Wahrheit nehmen wir schon viel mehr auf, ohne das zu bemerken oder zu wissen. Es kommt dann doch irgendwann die Erkenntnis, dass es so sein muss, wenn wir in irgendwelchen Momenten, wo wir sonst fragend stehen würden und keine Antwort wüssten, letztere wie mit einem Blitz in unser Wissen oder in unser Bewusstsein bekommen, eine Antwort, auf die wir gewartet, nach der wir gesucht haben. Und so ist das Ganze immer eine Entwicklung. Und wir haben gestern ein Kapitel gelesen, das befindet sich im zweiten Band. Und natürlich, ihr wisst, ich lese nie die gesamten Kapitel vor, sondern ich greife immer einzelne Stellen raus, weil jeder möglichst, der diese Bücher liest, von Anfang an chronologisch lesen sollte. Und wenn jemand jetzt im ersten Band ist und ich würde euch ein Kapitel aus dem zweiten oder dritten Band vorlesen, dann bringt das herzlich wenig, weil das Wissen darin schrittweise, stufenweise aufgebaut wird und wir hier die Gesetze des Lebens und Sterbens, des Dies und Jenseits, die Gesetze von Himmel und Erde erlernen dürfen, die wir eigentlich schon lange hätten beherrschen müssen. Aber ja, wir Menschen waren offenbar nicht dazu in der Lage, demütig unser Haupt zu senken und eben zu erkennen, dass da etwas Größeres, Machtvolleres über uns ist, das sehr wohl Gesetze, Naturgesetze in dieser Welt installiert hat. Und wer sich so ein bisschen mit den berühmten Physikern beschäftigt, mit Albert Einstein oder selbst Stephen Hawking, der eigentlich Gott eher geleugnet hat, aber der immer wieder darauf zurückkommen musste, dass eine ganz bestimmte Ordnung im Universum, im Kosmos herrscht und diese Gesetze immer wieder aufs Gleiche funktionieren und deswegen natürlich ein Plan dahinter stehen muss. Ja, wer sich mit diesen Herrschaften beschäftigt, Hans-Peter Dürr zum Beispiel auch, oder auch Dieter Bröers und heute lebende Physiker, die Erkenntnis, dass es einen Schöpfer geben muss, die setzt sich bei jenen Menschen durch, die sich mit der Natur beschäftigen, also als Biologe oder als Chemiker oder als Mathematiker oder als Physiker, weil man immer wieder auf diesen einen Schluss kommt, es geht gar nicht anders. Es ist eine exakte und hochintelligente Ordnung über allem und eben nicht nur über allem, sondern diese intelligente Ordnung durchzieht uns. Uns Menschen, unser Leben, das Diesseits, das Jenseits, jeden Moment. Ja, und das Kapitel, das wir gelesen haben, das bringt so viel Aufschluss, dass ich doch einige Gedanken daraus hervorheben möchte. Denn ihr, die ihr hier im Abendgebet schon seit 3 Jahren seid, ich denke mal, viele von euch finden hier einen Anschluss, vor allem wenn ich versuche sozusagen als Brücke die Ausschnitte versuche euch näher zu bringen. Also, Es heißt hier in diesem Kapitel, dass der Mensch in Wirklichkeit nicht nach den bisherigen Begriffen leben soll, sondern er soll mehr Empfindungsmensch sein. Wörtlich heißt es hier, dadurch würde er ein zur Fortentwicklung der ganzen Schöpfung notwendiges Bindeglied bilden. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Ist das vielleicht sogar eine der herausragendsten Aufgaben des Menschen, der er aber bisher überhaupt nicht gerecht wurde? Es scheint ein bisschen danach auszusehen, denn hier heißt es weiter. Weil er das Feinstoffliche des Jenseits und das Grobstoffliche des Diesseits in sich vereinigt, ist es ihm möglich, beides zu überschauen, beides gleichzeitig zu erleben. Wir sprechen vom Menschen. Also, hier war Zitat Ende. Wir sprechen vom Menschen, dem das möglich ist. Weiter heißt es, dazu steht ihm noch ein Werkzeug zur Verfügung, das ihn an die Spitze der gesamten grobstofflichen Schöpfung stellt. Der Verstand. Mit diesem Werkzeuge vermag er zu lenken, also zu führen. Zitat Ende. Wir kommen langsam dahinter, hinter die Dualität des Menschen. Da ist auf der einen Seite die Empfindung, das Innere, die innere Stimme, der Geist, das Gewissen, Intuition, all das kennt ihr unter diesen Begriffen, das ist unsere Empfindung. Und da finden wir uns als Persönlichkeitskern, als wahres Ich auch wieder. Und auf der anderen Seite ist da der Verstand. Mit diesem Verstand können wir eine Menge erreichen, wenn der Verstand nicht alleine herrscht, sondern unser Inneres diesen Verstand lenkt und der Verstand eben hier im Irdischen ausführt. Und dann, wenn diese Kombination gut eingehalten wird, zum Guten alles bringen kann. Also hier heißt es nochmal, Verstand ist das höchste Irdische und soll das Steuer sein durch das Erdenleben, während die treibende Kraft die Empfindung ist, die der geistigen Welt entstammt. Der Boden des Verstandes ist also der Körper, der Boden der Empfindung aber ist der Geist. Weiter heißt es, der Verstand ist an irdischen Raum- und Zeitbegriff gebunden, wie alles Irdische als Produkt des Gehirnes, das zum grobstofflichen Körper gehört. Der Verstand wird sich niemals raum- und zeitlos betätigen können, trotzdem er an sich feinstofflicher als der Körper ist, aber doch noch zu dicht und schwer, um sich über irdische Raum- und Zeitbegriffe zu erheben. Er ist also vollkommen erdgebunden. Die Empfindung aber, und damit ist nicht das Gefühl gemeint, ist raum- und zeitlos, kommt deshalb aus dem Geistigen. Zitat Ende. Jetzt wird's wirklich doch sehr klar, wie ich finde, auf welchen beiden Füßen der Mensch steht. Ist übrigens spannend, dass der Mensch auf zwei Füßen steht, während es ja Tiere gibt, die auf vier oder sechs Füßen stehen. Also das heißt, der Mensch wird sozusagen auf zwei Säulen gestellt, rein sinnbildlich. Und das sind Körper, zu dem der Verstand gehört, und Geist, zu dem eben die innere Stimme gehört, die Empfindung. Ja, und mit dieser Ausrüstung konnte der Mensch natürlich auch oder hätte er eine ganze Menge auf dieser Erde erreichen können. Er hätte sogar sich weiterentwickeln und Fühlung aufnehmen können mit dem Geistigen selbst und doch inmitten alles Irdischen. Ja, und Der Mensch alleine ist in dieser Weise ausgestattet. Ihr müsst entschuldigen, wenn es hier ein bisschen poltert und rumpelt, aber wir haben im Moment Handwerker im Haus und da helfen auch die etwas schalldichteren Wände bei dem Krach leider nichts. Aber wir hören einfach weg und denken einfach weg. Ja, und weiter heißt es, dass natürlich der Mensch das einzige Wesen auf dieser Erde, die einzige Kreatur ist, die allein die gesunde, frische Verbindung hätte geben können, als die einzige Brücke zwischen den lichten Höhen und dem grobstofflichen Irdischen. Weiter heißt es hier, durch ihn allein in seiner Eigenart konnte das reine Leben vom Lichtquell herab in das tiefste Grobstoffliche und von diesem wieder hinauf in herrlichster harmonischer Wechselwirkung pulsieren. Er steht verbindend zwischen beiden Welten, sodass durch ihn diese zu einer Welt geschmiedet ist. Zitat Ende. Es hätte alles so schön laufen können. Wir hätten alle unsere Aufgaben gut erfüllen können, aber das Lamentieren hilft jetzt nichts, denn wir stehen vor einer kaputten, zerstörten Erde, die jetzt auch unter besonderen Druck kommt, den wir alle aushalten müssen, weil wir alle auch an diesen ganzen Vorgängen, jeder Einzelne, durchaus beteiligt gewesen ist und immer noch ist. Und so heißt es weiter über den Menschen, er erfüllte jedoch diese Aufgabe nicht. Er trennte diese beiden Welten, anstatt sie fest vereinigt zu erhalten. Und das war der Sündenfall. Zitat Ende. Ja, es ist ja viel geredet worden, geschrieben, diskutiert, berichtet, studiert worden über den eigentlichen Sündenfall. Aber der Sündenfall an sich ist genau dieses Ereignis, nämlich dass der Mensch sich getrennt hat von der inneren Stimme und nahezu nur noch das materialistische Denken, materialistische Ziele verfolgt. Ja, und was wir damit aus der Hand gegeben haben, das wird hier auch erläutert. Und da möchte ich auch noch mal kurz dazu etwas erwähnen, damit das auch uns mal klar wird. Der Mensch war, heißt es hier, durch die soeben erklärte Eigenart tatsächlich zu einer Art Herr der grobstofflichen Welt bestellt worden, weil die grobstoffliche Welt von seiner Mittlerschaft abhängig ist. Insoweit, dass sie je nach seiner Art mitzuleiden gezwungen war oder durch ihn emporgehoben werden konnte, je nachdem die Strömungen vom Licht- und Lebensquell aus rein durch die Menschheit fließen konnten oder nicht. Der Mensch aber unterband das für die feinstoffliche und für die grobstoffliche Welt notwendige Fließen dieses Wechselstroms. Wie nun ein guter Blutumlauf den Körper frisch und gesund erhält, so ist es mit dem Wechselstrome in der Schöpfung. Ein Unterbinden muss Verwirrung bringen und Erkrankung, die sich zuletzt in Katastrophen löst. Zitat Ende. Jedem ist an dieser Stelle klar, dass wir damit jetzt genau vor auch diesen Katastrophen stehen. Und wir sollten sie uns auch genau und aufmerksam anschauen. Es bringt nicht viel, wenn wir den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich will das gar nicht sehen und hören, sondern eine Analyse darüber, was wir gefehlt haben, ist notwendig. In diesem Zuge, ganz kurz, werden wir wahrscheinlich so im näheren Frühjahr von Christopher Vasey ein neues Buch haben, das nämlich genau diese Verstandesherrschaft beschreibt. Und dazu hat er viele Themen aufgeführt, von Politik, Wirtschaft, Finanzen, Geldsystem, natürlich bis zur Gesellschaft, bis zum menschlichen Miteinander. Auch das Klima wird dort beschrieben. Und das ist besonders aufregend, wie ich finde, weil er genau beschreibt, wie der Mensch im Laufe der Entwicklung in diesen letzten 2000 Jahren, nehmen wir mal, wie falsch der Mensch gegangen ist und wie, durch welche Beispiele er das dann auch belegt, der Mensch sich entfernt hat vom Inneren, von der Seele, von der Liebe. Ja, und was schreibt Abdruschin hier weiter? Dieses schlimme Versagen des Menschen konnte geschehen, weil er den Verstand, der nur vom Grobstofflichen kommt, nicht nur als Werkzeug nützte, sondern sich ihm völlig unterwarf und ihn zum Herrscher setzte über alles. Er machte sich damit zum Sklaven seines Werkzeuges und wurde nur Verstandesmensch, der sich mit Stolz Materialist zu nennen pflegt. Und indem der Mensch sich nun ganz dem Verstande unterwarf, kettete er sich selbst an alles Grobstoffliche. Wie der Verstand nichts über den irdischen Raum- und Zeitbegriff hinaus begreifen kann, vermag es selbstverständlich auch nicht der, der sich ihm völlig unterwarf. Sein Horizont, also Begriffsvermögen, verengte sich mit dem begrenzten Vermögen des Verstandes. Zitat Ende. Das ist der Grund, warum wir verständnislos manchmal vor einigen Menschen stehen und denken, glaubst du das wirklich? Siehst du nicht über den Rand hinaus, was dieser Plan oder dieses Verhalten oder diese politischen Regeln für Folgen haben müssen? Das kann man aber nur dann, wenn der Geist eingeschaltet bleibt, wenn die Empfindung aktiviert wird. Wir haben hier oft schon darüber gesprochen, wie man die Empfindung auch aktivieren kann. Und diejenigen, die rein irdisch verhaftet sind, die sozusagen auch das erste Gebot nicht kennen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir, auch nicht den Materialismus. Wer in diese Falle gelaufen ist, für den wird es schwer, sich da wieder rauszulösen. Es ist möglich, es ist bei jedem möglich, aber dazu muss eine Lichtsehnsucht entstehen. Und wie entsteht die? Entweder sie erfasst einen einfach eines lieben schönen Tages, aber dies geschieht meistens, wenn man selber, wenn das eigene Leben plötzlich anders verläuft, wenn es Schicksalsschläge gibt, wenn es Bedrängnis und Druck gibt und der Mensch raus muss aus seinen bequemen Bahnen, dann beginnt er umzudenken. Und ich meine, wir hatten in den letzten 3 Jahren viel Gelegenheit und Zeit, über neue Strukturen nachzudenken, die uns ja aufgezwungen wurden, weg von der Freiheit hin zur Kontrolle. Und das ist ja ein Prozess, der sich weiter verselbstständigt bzw. gesteuert wird, so kann man es wohl besser sagen. Und wichtig ist einfach, dass wir zulassen, wenn es uns drängt und wir merken, ja tatsächlich, ich stoße an meine Grenzen des Begreifens, ich verstehe das alles nicht mehr hier. Das ist ein guter Satz. Das ist eine gute Aussage, wenn jemand vor euch steht und sagt, ich verstehe das nicht mehr. Was passiert hier? Der dürfte kurz vor diesem Überspringen sein in, ja, ich sag mal, in die Freiheit, in die geistige Freiheit. Denn wer den Geist mit einbezieht und mit der Zeit sogar dahin entwickelt, dass der Geist der Führer ist, der Geist, der sich mit dem Himmel verbindet. Und in diesem Himmel, da gibt es riesige geistige Welten, also unfassbare Ebenen, wo unsere Helfer bereit sind, uns zu unterstützen, wenn wir nur fragen, wenn wir nur darum bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Öffnet an, so wird euch aufgetan, hat der Gottessohn gesagt. Dies bittet, so wird euch gegeben, zeigt auch, ihr müsst schon selber in die Hufe kommen. Wir tragen euch nichts nach. Ihr müsst vor unserer Türe stehen und klopfen und um Einlass bitten. Und der beste Führer dahin ist die Lichtsehnsucht. Ja, und ich gehe mal davon aus, jetzt, wo es eng wird und immer enger in diesem Nadelöhr, da werden immer mehr Menschen in diese Situation kommen und sagen, ich verstehe das alles nicht mehr. Ja, und hier heißt es weiter, ein bisschen weiter hinten. Die Verbindung mit dem Feinstofflichen war damit gelöst. Eine Mauer aufgerichtet, die dicht und immer dichter wurde. Da nun der Lebensquell, das Urlicht, Gott, weit über Raum und Zeit erhaben ist und noch weit über dem Feinstofflichen steht, muss selbstverständlich durch die Bindung des Verstandes jede Fühlung abgeschnitten sein. Aus diesem Grunde ist es dem Materialisten gar nicht möglich, Gott zu erkennen. Zitat Ende. Das ist auch eine schwere Erkenntnis, denn auch darüber, glaube ich, sind wir uns einig. Es schreiben immer mehr von euch, und es sind die Momente, wo es mir richtig, richtig gut geht, wenn ihr schreibt, ich habe den Weg zum Schöpfer wiedergefunden. Ich habe wieder begonnen zu beten. Ich spüre, es wird bei mir besser. Es stabilisiert mich. Das sind die schönsten Nachrichten. Und wisst ihr, diese Lichtsehnsucht, die uns dahin bringt und uns stabilisiert, die ist Gnade. Es ist eine Gnade in dieser düstersten Zeit, die Erde je gesehen hat, Gott noch erkennen zu dürfen, der uns so lange schon schlecht geredet wurde, falsch dargestellt wurde, falsch Zeugnis über ihn gesprochen wurde und wir auf uns alleine gestellt sind, um den Weg zurückzufinden. Naja, nicht ganz allein. Wir haben ja die Helfer. Und sowohl die geistige Welt als auch die wesenhafte Welt steht zur Hilfe parat. Nochmal, wir selber müssen es wollen. Wir selber müssen auch darum bitten, den Weg dahin finden. Und das ist natürlich auch eine gewisse Form von Demut. Ich möchte euch noch 2 Absätze vorlesen, die hier stehen. Also steht noch mehr da. Aber das ist das, was uns jetzt erklärt, warum wir jetzt in dieser Zeit angekommen sind. Also es geht vorher darum, dass wir uns eben selbst aus diesem natürlichen Folgegeschehen ausgeschlossen haben. Also es wird hier sogar folgendermaßen beschrieben. Das Essen von dem Baume der Erkenntnis war nichts weiter als das Großziehen des Verstandes. Das ist die Erklärung aus dem Paradies. Die damit verbundene Trennung von dem Feinstofflichen war auch das Verschließen des Paradieses als natürliche Folge. Die Menschen schlossen sich selbst aus, indem sie sich durch den Verstand ganz dem Grobstofflichen zuneigten, sich also erniedrigten und freiwillig oder selbstgewählt in Knechtschaft schmiedeten. Und jetzt wird die Frage gestellt, wohin aber führte das? Da heißt es weiter, die rein materialistischen, also erdgebundenen, tiefstehenden Gedanken des Verstandes mit all ihren Nebenerscheinungen der Erwerbs- und Gewinnsucht, Lüge, des Raubes, der Unterdrückung, Sinneslust und so weiter mussten die unerbittliche Wechselwirkung der Gleichart herbeiführen, die alles dementsprechend formte, die Menschen trieb und zuletzt über allem sich entladen wird mit Vernichtung. Ein Weltgericht, das den bestehenden Schöpfungsgesetzen entsprechend nicht zu vermeiden ist. Wie bei einem Gewitter, das sich zusammenzieht und zuletzt Entladung und Vernichtung bringen muss. Gleichzeitig aber auch Reinigung. Zitat Ende. Versteht ihr? Das ist es, warum wir alle uns die Hand hier reichen können und sagen können, das haben wir richtig versemmelt. Und deswegen stehen wir in diesem Weltgericht. Und es wird ja auch immer deutlicher. Also auch die großen Institutionen da in Ägypten beim Klimagericht, das da gerade gehalten wird, sprechen ja von nur noch 5 Jahren, die man hätte und so weiter. Also es ist natürlich klar, dass das hier aus bestimmtem Kalkül auf die Spitze getrieben wird. Aber wir dürfen durchaus davon ausgehen, dass es eng wird. Weil der Mensch nicht wie notwendig als Bindeglied zwischen dem feinstofflichen und dem grobstofflichen Teil der Schöpfung gestanden und gewirkt hat. Und er hat den, wie es hier genannt wird, den stets erfrischenden, belebenden und fördernden notwendigen Wechselstrom nicht hindurchgelassen, sondern trennte die Schöpfung in 2 Welten, indem er sich der Bindung entzog und ganz an das Grobstoffliche kettete. Somit mussten beide Teile nach und nach erkranken. Der Teil, der den Lichtstrom ganz entbehren musste oder durch die wenigen Menschen, die noch Verbindung gaben, zu schwach erhielt, natürlich viel schwerer. Das ist der grobstoffliche Teil, der deshalb einer furchtbaren Krise entgegentreibt und von gewaltigen Fieberschauern durchrüttelt werden wird, bis alles Kranke darin verzehrt ist und unter neuem starkem Zustrome aus dem Urquell endlich gesunden kann. Zitat Ende. Wir haben neulich im Abendgebet über den Lichtstrahl gesprochen, der alles hier auf der Erde, in der Schöpfung, durchzieht, durchströmt, der durch uns selber geht und den wir lenken können, um unser Umfeld, um die Dinge, die uns betreffen, im besten Sinne zu regeln. Gut, hoch, edel, aufbauend, gesundend, heilend und so weiter. Das haben wir aber nicht getan. Und wer diese Lichtkräfte für dunkle Ziele benutzt, wenn auch unbewusst, der trägt erheblich dazu bei, dass wir in diesen Zustand jetzt noch weiter hineingeraten. Und deswegen könnt ihr euch aber auch vorstellen, wie groß die Kraft und die Macht ist, wenn wir unsere Ziele nur nach oben richten, uns wirklich alle an der Kandare nehmen und an uns arbeiten, damit wir auch diesen wirklich schwer geschundenen, grobstofflichen Teil hier mit unserem Licht, beziehungsweise mit dem Gotteslicht, das uns durchströmt, wieder aufzubauen und zu heilen. Also, ich möchte euch noch vielleicht doch noch ein Stück vorlesen, auch wenn es jetzt schon ganz schön lange ist, aber es ist so ein wichtiger Part dieses Kapitels. Wer aber wird dabei verzehrt, heißt es hier. Die Antwort darauf liegt in dem natürlichen Geschehen selbst. Jeder empfundene Gedanke nimmt sofort durch die in ihm lebende schöpferische Kraft eine dem Inhalt des Gedankens entsprechende feinstoffliche Form an, bleibt stets wie durch eine Schnur mit seinem Erzeuger verbunden, wird aber von ihm ab- und hinausgezogen durch die Anziehungskraft der Gleichart in allem Feinstofflichen und getrieben durch das Weltall mit den dieses dauernd durchpulsenden Strömungen, die wie alles in der Schöpfung eiförmig sich bewegen. Und so kommt die Zeit, wo die im Feinstofflichen zu Leben und Wirklichkeit gewordenen Gedanken mit den unterwegs angezogenen Gleicharten auf ihren Ursprung und Ausgangspunkt zurückfallen, da sie trotz ihrer Wanderung mit diesem in Verbindung bleiben, um nun dort sich zu entladen, auszulösen. Die Vernichtung, so heißt es hier, wird also in erster Linie bei der nun zu erwartenden letzten geschlossenen Auswirkung die treffen, die durch ihr Denken und Empfinden Erzeuger und dauernde Ernährer waren. Dass die schädigende, zurückfallende Gewalt noch größere Kreise zieht und streifend auch nur annähernde Gleicharten dieser Menschen packt, ist unausbleiblich. Dann aber werden die Menschen das erfüllen, was sie in der Schöpfung sollen. Sie werden das Bindeglied sein, durch ihre Befähigung aus dem geistigen Schöpfen, also sich von der gereinigten Empfindung leiten lassen und diese in das Grobstoffliche, also Irdische, übertragen, wobei sie den Verstand und die gesammelten Erfahrungen nur als Werkzeug dazu benutzen, um mit allem Irdischen rechnend diese reinen Empfindungen im grobstofflichen Leben durchzusetzen, wodurch die ganze grobstoffliche Schöpfung dauernd gefördert, gereinigt und gehoben wird. Dadurch kann auch in der Wechselwirkung Gesünderes zurückfließen von dem Grobstofflichen in das Feinstoffliche. Und es wird eine neue, einheitliche und harmonische Welt entstehen. Die Menschen werden in richtiger Erfüllung ihrer Tätigkeit die ersehnten Voll- und Edelmenschen sein. Denn auch sie erhalten durch die rechte Einstellung in das große Schöpfungswerk ganz andere Kräfte als bisher, die sie Zufriedenheit und Glückseligkeit dauernd empfinden lassen. Zitat Ende. Spürt ihr, wie das Richtige durchdringt und Hoffnung gibt, uns hilft, uns stützt? Ich bete für alle, die diese Worte hören, dass sie sich mühen, so wie wir es auch tun, dieses wirklich wunderbare, hohe Ziel zu erreichen. Lasst uns alle gemeinsam auch, jeder Einzelne für sich, aber auch im Gemeinsamen, das morphogenetische Feld gerade jetzt mit Licht, Kraft und Liebe durchfluten. Danke.